Ja, wie wir eben gehört haben, lohnt sich der Blick in den Sternenhimmel. Und das nicht nur deswegen, weil die Schöne, schön anzusehen, weil die Sterne schön anzusehen sind, sondern weil wir da eben auch einiges über Gottes schöpferische Tätigkeit lernen können. Und auch einige biblische Personen haben durch den Blick in den Sternenhimmel sehr wichtige Botschaften erhalten. Man denke da nur an einen Abraham, der die Verheißung erhielt, als er in den Sternenhimmel blickte, oder auch an einen David, der durch den Blick in den Sternenhimmel veranlasst wurde, Psalmen zu verfassen. Und auch von Paulus war ja in dem Vortrag zuvor die Rede. Nun ist es aber durchaus auch so, dass Menschen, die die Existenz Gottes leugnen, zum Nachdenken veranlasst werden, wenn sie in den Sternenhimmel blicken. Und wohl kaum ein Mensch kann sich der Neigung entledigen, danach zu fragen, ob wir allein im Universum sind. Und inzwischen gibt es sogar eine Forschungsdisziplin, die sich genau mit dieser Frage beschäftigt. Und diese Forschungsdisziplin ist die Astrobiologie. Daher ist also mein Vortrag für heute außerirdisches Leben, Hypothesen und Spekulationen im Rahmen der Astrobiologie. Und in den letzten 2 Jahren gab es viele Meldungen zum Thema außerirdisches Leben in den Medien. Bei einigen Schlagzeilen ist es offensichtlich, dass es sich dabei um bloße Sensationsmeldungen handelt. So titelte zum Beispiel die Berliner Zeitung im Mai vergangenen Jahres: Ex-US-Präsident Obama bestätigt UFO-Sichtungen des US-Militärs. Darin heißt es unter anderem, dass Obama in einer Talkshow mit einem schelmischen Grinsen auf den Lippen scherzte: Wenn es um Aliens geht, gibt es einige Sachen, die ich hier im Fernsehen nicht sagen kann. Und dann fügt er noch hinzu: Es könnte sein, dass sie uns gefunden haben, bevor wir sie finden konnten. Und diese Meldung wurde dann auch noch so ernst genommen, dass der Deutschlandfunk es für nötig erachtete, etwas später eine Entwarnung in Deutschland zu geben. Sie meldeten, Nachforschungen haben bisher immer ergeben, dass die UFOs ganz irdischen Ursprungs sind. E.T., Fred vom Jupiter, Alf oder wie die Aliens auch immer heißen, haben es bisher offenbar nicht für nötig gehalten, unseren schönen blauen Planeten zu besuchen. Doch es gibt durchaus auch Meldungen, die einen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit haben. Und dort wird es als sicher ausgegeben, dass es wohl außerirdisches Leben gibt. Im September 2020 wurde auf vielen Kanälen lautstark verkündigt, dass eben ein mysteriöses Gas auf der Venus entdeckt worden sei und dass das darauf hindeutet, dass es auf der Venus Leben gibt. Und darüber hinaus war zum Beispiel auch im Deutschlandfunk im vergangenen Jahr die Rede davon, dass es Proteine gibt in gewissen Kometen. Und dazu sagte die Autorin Julie McGeoch, also die Autorin einer Studie gegenüber dem Deutschlandfunk: Theoretische Berechnungen zeigen, dass es sehr wohl möglich ist, dass frei umherfliegende Aminosäuren sich im All verbunden haben können. Schließlich haben sie dazu Milliarden von Jahren Zeit gehabt. Es ist allerdings nicht so, dass diese Meldungen in Massenmedien erst jetzt aufkommen. Das Ganze hat durchaus auch eine Vorgeschichte. Schon viel früher nahmen Wissenschaftler an, dass es außerirdisches Leben geben muss. Und ganz wichtig dafür war interessanterweise dieser Versuch, nämlich der Versuch von Louis Pasteur aus dem Jahr der im Jahr 1862 beschrieben worden ist. Also die Arbeiten gab es vorher und im Jahr 1862 hat Louis Pasteur ihn beschrieben. Und dieser Versuch stellte in der Forschung nach dem Ursprung des Lebens und den Hypothesen, die hierzu gebildet wurden, einen Wendepunkt in der Geschichte dar. Gelehrte hielten zuvor die Möglichkeit der spontanen Lebensentstehung durchaus für glaubhaft. Nun aber mit Louis Pasteur, da wendete sich das Blatt. Was hat Louis Pasteur gemacht? Er hat so eine sterile Nährlösung in einem Schwanenhalskolben vorgelegt und dann hat er wahlweise diesen Schwanenhalskolben verschlossen oder offen gelassen und beobachtet, was denn nun mit dieser sterilen Nährlösung passiert. Nährlösung bedeutet, dass dort Stoffe vorhanden sind, auf denen Bakterienkulturen und andere Mikroorganismen gut wachsen können. Und verschlossen wurde das Ganze mit einer Vakuumpumpe bzw. einem Ofen, sodass Mikroorganismen nicht einfach eindringen können. Und immer dann, wenn dieser Kolbe verschlossen war, beobachtete Pasteur, dass sich keine Kulturen bildeten auf der Nährlösung. War der Kolben allerdings offen, beobachtete man eben ein buntes Wachstum. Und Pasteur selbst hat sich nach seinen Versuchen umso mehr Gedanken über Gott gemacht, das weiß man. Und dieser Versuch veranlasste aber auch andere Forscher dazu, sich andere Erklärungen für den Lebensursprung zu suchen als eben die Spontanzeugung, also die spontane Entstehung von Organismen aus toter Materie. Darwin sprach sich zwar nach wie vor dafür aus, dass das Leben irgendwie auf der Erde entstanden sein könnte. Er sprach ja damals bekanntlich von dem kleinen warmen Tümpel, in dem so verschiedene Salze vorhanden gewesen sein könnten und einige Stoffe, die dann durch Energiezufuhr zu Leben geworden sein könnten. Aber einige andere Wissenschaftler nahmen Pasteurs Versuche bzw. die Ergebnisse zum Anlass, die Möglichkeit einer Lebensentstehung auf der Erde komplett zu verwerfen. Stattdessen nahmen sie an, dass die ersten Lebewesen von außerhalb unseres Planeten importiert wurden. Und dazu zählte zum Beispiel ein William Thomson, der bekannt ist auch unter dem Namen Lord Kelvin. Das war ein britischer Physiker, der vor allem Messgeräte entwickelte. Nach ihm ist auch die Kelvin-Temperaturskala benannt. Er war ein Zeitgenosse Davids und mischte sich ein Zeitgenosse Darwins und mischte sich in die Diskussion um den Ursprung des Lebens ein mit der Auffassung, dass Leben auf einem Meteoriten auf die Erde gelangt sein müsse. Und offenbar stellt ihn also die Version von Darwin, nämlich dass Leben in einem kleinen warmen Tümpel entstanden sein soll, nicht zufrieden. Und für diese Annahme, die William Thomson angeführt hat, für die hat sich der Begriff Panspermie eingebürgert. Ein weiterer bekannter Befürworter dieser Hypothese war Alexander Iwanowitsch Oparin. In seinen jungen Jahren, also das heißt so etwa um das Jahr 1920, vertrat der russische Biochemiker den klassischen Materialismus. Das heißt, er war durchaus auf der Seite von Darwin und nahm an, dass das Leben auf der Erde entstanden sein muss, durch irgendwelche natürlichen Prozesse. Und das war damals aber auch in der Sowjetunion gefährlich, anders zu denken. Ja, also Forscher, die es wagten, diese Denkweise zu hinterfragen, die konnten durchaus hinter Gittern landen. Und Oparin verstand sich auch sehr gut mit dem russischen Genetiker Trofim Lysenko, der zur Zeit Stalins einen großen politischen Einfluss hatte. Später aber, als die Politik in der Sowjetunion sich änderte und es etwas entspannter wurde, da änderte O'Brien seine Auffassung. In seinem Buch zu diesem Thema aus dem Jahr 1957, The Origins of Life on Earth, schrieb er eine ausführliche Diskussion zu Panspermie-Hypothesen. Und darin befürwortete O'Brien eine Infektionshypothese. Das heißt, dass das Leben von einem anderen Planeten auf die Erde gelangt sein muss. Auch das war seine Überzeugung zum Schluss. Und er begründete seine Auffassung übrigens damit, dass das Leben auf der Erde eben aus toter Materie nicht evolviert, wie ja die Versuche von Louis Pasteur gezeigt haben. Und weitere Ideen stammen zum Beispiel von einem Thomas Gold. Thomas Gold war ein österreichisch-amerikanischer Astrophysiker und er vertrat eine ziemlich abenteuerliche Auffassung. Der zufolge das Leben auf der Erde entstanden ist aus einem Abfallhaufen, der von Außerirdischen versehentlich auf der Erde hinterlassen wurde. Man nannte diese Hypothese auch die Accidental Panspermia. Und so witzig das klingt, aber Thomas Gold ließ sich tatsächlich nicht davon abhalten, dazu eine wissenschaftliche Veröffentlichung zu verfassen. Sehr interessant sind auch die Ausführungen des Molekularbiologen Francis Crick. Francis Crick ist zusammen mit James Watson für die Entdeckung der dreidimensionalen DNA-Struktur verantwortlich, aber er hat sich auch Gedanken zu vielen anderen Dingen gemacht. Er war zum Beispiel auch der Überzeugung, dass die schlüssigste Erklärung für den Ursprung des Lebens auf der Erde eine bewusste Einführung aus dem Universum durch intelligente Außerirdische ist. Auch berief er sich auf das Experiment von Louis Pasteur, welches eben eine natürliche Lebensentstehung bzw. Evolution von Leben aus toter Materie nicht bestätigte. Er schrieb über seine Infektionstheorie: Aufgrund der langen Zeit ist die Entstehung hochentwickelter Zivilisationen schon vor der Entstehung der Erde möglich. Es sollte in Betracht gezogen werden, dass das Leben auf der Erde von einer fortgeschrittenen Gesellschaft angesiedelt wurde. Was waren nun die Argumente von Francis Crick im Wesentlichen? Das war die Relevanz zum Beispiel bestimmter Metalle in Organismen. Es ist nämlich so, dass Molybdän ein relativ wichtiges Spurenelement in Organismen ist. Und Molybdän ist aber ein eher seltenes Element in der Erdkruste. Dagegen sind zum Beispiel solche Metalle wie Chrom oder Nickel eher randständig in ihrer Bedeutung für die Biologie. Andererseits sind eben Chrom und Nickel in der Erdkruste relativ häufig. Wenn man nun annimmt, dass Leben gemäß der Darwin'schen Ursuppenhypothese oder wie auch immer durch einen chemischen Vorgang zustande gekommen ist, dann müssten eigentlich die Lebewesen die Häufigkeit der Elemente auf der Erde widerspiegeln. Es müsste also eine Korrelation geben. Und aus diesem Grund argumentierte eben Francis Crick dafür, dass das ein Hinweis sei auf außerirdische Herkunft des Lebens. Ein weiteres Argument, zu dem Francis Crick gerne griff, das war die Universalität des genetischen Codes. Das heißt also, dass die Beschaffenheit und die Funktionsweise der genetischen Maschinerie in nahezu allen Lebewesen fast gleich ist. Auch hier folgerte Francis Crick, ja, dann muss es also importiert worden sein in dieser Form, in dieser komplexen Form und von da hat es dann weiterhin evolviert. Aber zuvor ist es nicht zufällig entstanden, sondern es ist importiert worden. Und Crick ging auch auf Gegenargumente ein. Also ein Gegenargument war zum Beispiel, dass die Panspermie-Hypothese eine Art der Verschiebung des Problems sei. Und Craig antwortete darauf, nach allem, was wir wissen, kann es andere Arten von Planeten geben, auf denen die Entstehung von Leben von Grund auf sehr viel wahrscheinlicher ist als auf unserem eigenen. Ein solcher Planet könnte zum Beispiel über ein Mineral oder eine chemische Verbindung von entscheidender katalytischer Bedeutung verfügen, die es auf der Erde so nicht gibt. Und interessanterweise mahnten Crick und Orwell, die eben Autoren waren von entsprechenden Veröffentlichungen, sie mahnten die damalige Wissenschaftlergesellschaft, auf keinen Fall Infektionen, das heißt Besiedlungen unserer Planeten anzustreben. Man fürchtete die Gefahr eventuell vor unabsehbaren Folgen durch außerirdisches Leben auf Erden. Und eine weitere interessante Persönlichkeit war Alexander Graham Cairns Smith. Er befasste sich in seiner Laufbahn auch viel mit Fragen zum Ursprung des Lebens. Und seiner Auffassung nach besaßen die frühesten gemeinsamen Vorfahren aller Lebewesen eine völlig andere Biochemie als heutige Lebewesen. Cairns Smith war allerdings überzeugt davon, dass Leben eben doch von selbst aus toter Materie entstehen kann. Und er dachte auch, oder er war überzeugt davon, es erklären zu können. Er folgerte im Übrigen auch daraus, dass in absehbarer Zukunft die Herstellung von synthetischem Leben durchaus möglich sein sollte. Cairns Smith betonte in seinem Artikel, dass es gefährlich sei, außerdem außerirdisches Leben auf der Erde zu importieren. Er schrieb, wir können erwarten, dass es eine hochentwickelte Lebensform wie unsere gibt, die aus einfachen biochemischen Teilen gemachtes System vervollkommnet hat. Es wird argumentiert, dass unsere Vorfahren ursprünglich eine außerirdische Biochemie besaßen. Es scheint auch, dass synthetisches Alienleben eine Perspektive für die nahe Zukunft ist. Und dann noch eben die Warnung vor dem außerirdischen Leben. Die Aussichten für eine Planetenentwicklung, wie sie Sagan vorschlägt, können sich erheblich verbessern, wenn wir in der Lage sind, außerirdische Lebenssysteme zu entwickeln. Angesichts der offensichtlichen Gefahren, die mit der Herstellung fortgeschrittener außerirdischer Lebenssysteme verbunden sind, sollte dies jedoch besser in die ferne Zukunft verlegt werden. Also Cairns Smith fand synthetisches außerirdisches Leben durchaus interessant, nur halt eben nicht für unsere Zeit, da sah er zu viel Gefahr. Man kann also durchaus sagen, dass frühere Spekulationen sehr interessant sind, aber man muss auch eben den Forschern zugutehalten, dass sie damals noch relativ wenig über Zellen an sich wussten, fast noch weniger als über das Universum. Dieses Wissen hat sich allerdings eben im Zuge der Ära der Biochemie seit der Entdeckung der DNA doch deutlich gemehrt. Und da gab es dann doch auch schon andere Arbeiten, wie zum Beispiel von einem Stephen Banner, der etwas mehr Einblick hatte in die Biochemie des Lebens. Und Stephen Banner interessierte sich vor allem für die universelle molekulare Signatur des Lebens. Also die Fragestellung aus seiner Sicht lautete, können wir eine universelle Signatur finden, die so auch bei anderen Lebensformen zu erwarten wäre? Also das heißt zum Beispiel bei irgendwelchen Lebensformen auf anderen Planeten. Stephen Banner befasste sich mit Nukleinsäuren und mit Proteinen und stellte interessanterweise fest, dass diese Moleküle sich wunderbar ergänzen und zugleich auch eben sehr, sehr gegensätzliche Eigenschaften haben. Nukleinsäuren sind ja genetische Moleküle und sie bestehen aus einem relativ kleinen Alphabet. Das ist notwendig, denn wenn das Alphabet der Nukleinsäuren sehr groß wäre, dann wären sie natürlich deutlich anfälliger für Kopierfehler. Bei Proteinen dagegen ist das Alphabet der Bausteine deutlich größer. Da sind es 20 kanonische Aminosäuren. Und das ist notwendig für die Variabilität der Struktur von Proteinen. Proteine müssen sehr viele Funktionen wahrnehmen und da braucht es eben ein größeres Alphabet, um eine größere Variabilität dieser Strukturen zu ermöglichen. Dann ist es auch so, dass Nukleinsäuren eben eine schwache Faltungstendenz haben. Das liegt daran, dass Nukleinsäuren vielfach geladene Kettenmoleküle sind, vielfach negativ geladene Kettenmoleküle sind. Proteine dagegen tendieren stark zur Faltung. Das ist notwendig, denn die Proteine müssen Reaktionsräume bilden, in denen die Katalyse abläuft. Wohingegen bei Nukleinsäuren diese Faltung die Ablesung behindern würde. Deswegen ist eben die Faltung bei Nukleinsäuren gehemmt. Bei Proteinen dagegen ist sie erwünscht und dementsprechend auch vorhanden. Dann ist es auch so, dass Nukleinsäuren Sequenz unabhängige physikalische Eigenschaften haben, wie zum Beispiel die Wasserlöslichkeit. Es ist also nicht relevant, welche Reihenfolge die Bausteine in Nukleinsäuren aufweisen. Die Wasserlöslichkeit bleibt immer gleich. Bei Proteinen reicht dagegen das Verschieben einer einzigen Aminosäure, um die Wasserlöslichkeit erheblich zu beeinträchtigen. Und für Stephen Benner stellte sich das durchaus als ein Paradox dar. In seiner Arbeit schrieb Stephen Benner, die irdische Version des Zwei-Biopolymer-Lebens beinhaltet jedoch bezüglich ihres Ursprungs ein Paradox. Es scheint hochgradig unwahrscheinlich, dass beide gleichzeitig spontan als kodierendes und dekodierendes Paar entstanden sind. Und dann schrieb er weiter, eine einzelne Art von Biopolymer, das die Darwin'sche Evolution unterstützen soll, muss zumindest einen Kompromiss zwischen diesen beiden Zielen darstellen. Wahrscheinlich existiert kein Biopolymer, das zugleich die Darwin'sche Evolution unterstützt und eine zuverlässige Katalyse bewirkt. Entschuldigung. Ja, und ähnlich gingen auch zwei russische Forscher vor. Sie betrachteten also das Leben auf der Erde und versuchten daraus Schlussfolgerungen zu ziehen, allgemeiner Art, wie es eventuell mit außerirdischem Leben beschaffen sein könnte. Schirbak und Makukov forschten am genetischen Code und fanden heraus, dass eben es auffällige Muster gibt, arithmetischer Art, wenn man Codons und Aminosäuren auf bestimmte Arten kombiniert. Sie schrieben in ihrer Arbeit, einfache Anordnungen des genetischen Codes weisen eine Gesamtheit an arithmetischen und ideografischen Mustern mit einer einheitlichen Symbolsprache auf. Und sie folgerten eben auch, dass die Evolution da, also aufgrund dieser Muster eben sehr unwahrscheinlich sei. Denn man kann nachweisen in Lebewesen, dass evolutionäre Prozesse diese Muster beschädigen bzw. zerstören. Sie schrieben, da das tatsächliche Szenario für den Ursprung des irdischen Lebens noch lange nicht geklärt ist, kann nicht ausgeschlossen werden, dass es, also das Leben, absichtlich gesät wurde. Also auch diese beiden Forscher gingen davon aus, dass Leben durchaus von Außerirdischen auf der Erde angebracht worden sein kann. Und inzwischen hat sich eben die Disziplin der Astrobiologie etabliert. Im Mittelpunkt steht eben die Suche nach einer außerirdischen Intelligenz. Auf Englisch Search for Extraterrestrial Intelligence, also SETI. Und es gibt inzwischen eine Reihe an Zeitschriften, die regelmäßig über Forschungsberichte aus diesem Bereich berichten. Die Astrobiologie setzt sich aus drei verschiedenen Forschungsrichtungen zusammen. Der Abiogenese-Forschung, das heißt also der Frage danach, ob Leben aus toter Materie entstanden sein kann. Und der Weltraumforschung sowie der Cyberwissenschaft. Also unter Cyberwissenschaft versteht man die Erforschung der virtuellen Dinge. Und wichtig hierfür sind, also für diese Forschung sind zum einen stationäre Teleskope auf der Erde. Mit diesen Teleskopen versucht man Signale aus dem All auf Botschaften von intelligenten Lebewesen abzusuchen. Und dann sind da noch die Weltraumteleskope, die vor allem Bildmaterial aus dem All besorgen sollen. Die Astrobiologie ist eine sehr junge Wissenschaftsdisziplin. Gerade in diesem Jahr ist mit dem Penn State Extraterrestrial Intelligence Center eines der wenigen Forschungsinstitute in diesem Bereich eröffnet worden. Und wie der Name schon sagt, eben in Pennsylvania in den USA. Und tatsächlich lesen sich auch einige Veröffentlichungen so, als würden sie fest damit rechnen, dass es irgendwo im All außerirdische Zivilisationen gibt. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Gesetzmäßigkeiten der Evolution zu einem ähnlichen Ergebnis wie auf der Erde geführt haben sollen, einer technologisch hochentwickelten Zivilisation. Ich möchte hier eine Kostprobe aus einer aktuellen Veröffentlichung geben von Frank et al. Dort heißt es, mit dem Aufkommen der Exoplanetensuche ist es nun offensichtlich, dass die meisten Sterne Planetenfamilien beherbergen. Viele dieser Planeten befinden sich in der Tat in den bewohnbaren Zonen der Sterne. Und darüber hinaus geben Sie in Ihren Ausführungen sogar berechnete Werte für die Wahrscheinlichkeit an, dass eine Zivilisation in der habitablen Zone, also in der bewohnbaren Zone eines Sterns entstehen kann. Obwohl diese Wahrscheinlichkeit, die wir hier sehen, also 10 hoch minus 22, verschwindend gering ist, nehmen die Forscher an, dass eben aufgrund einer großen Zahl an bewohnbaren Planeten dann doch eine gewisse Wahrscheinlichkeit gegeben ist, dass irgendwo im Universum Leben entstanden sein muss. Bisher hat man etwa 4000 Exoplaneten entdeckt und man rechnet mit etwa 1000 Planeten, die bewohnbar sein sollen. Nun, was sind eigentlich genau genommen habitable Planeten? Man geht zunächst einmal von Parametern aus, die man auch bei der Erde vorfindet. Als habitabel gelten prinzipiell solche Planeten, auf denen möglicherweise erdähnliche Bedingungen vorgefunden werden können. Zum einen eben das Vorhandensein von flüssigem Wasser, dann die erdähnliche Größe. Das hängt einfach damit zusammen, dass die Gravitationskraft ganz wichtig ist für die Biosphäre des Planeten, denn eine große Gravitationskraft bewirkt, dass das Wasser auf dem Planeten kondensiert und dann eben dementsprechend, dass ein Wasserplanet ist, und reine Wasserplaneten sind nicht wirklich bewohnbare Planeten. Also es muss eine gewisse Mischung aus Land und Wasser geben auf der Oberfläche, damit Leben ideale Bedingungen vorfindet. Und dann muss es natürlich einen passenden Abstand geben zwischen dem Planeten und dem jeweiligen Stern, damit es auf dem Planeten nicht zu heiß und auch nicht zu kalt ist. Und dann ist natürlich wichtig auch die Zusammensetzung der Atmosphäre. Und hier in dieser Arbeit von Slater und Smith heißt es, auf der Suche, auf der Grundlage statistischer Argumente schätzt man, dass es mehr als 40 Milliarden erdgroße Planeten gibt, die in den sogenannten bewohnbaren Zonen von Sternen in unserer Milchstraße kreisen. Also, da sollte doch etwas dabei sein, denkt man dann. Da wird es doch irgendwas geben, wo Leben entstanden sein kann. Das sind also bisher alles Überlegungen gewesen, die eher rein theoretischer Natur waren. Es handelt sich prinzipiell um Vorstellungen und um Plausibilitätserwägungen. Aber gibt es auch wirkliche Hinweise darauf, dass Leben außerhalb unseres Planeten entstanden sein kann? Möglicherweise kennen einige von Ihnen Fantasievorstellung aus früherer Zeit, dass unser Nachbarplanet Venus, der ja näher an der Sonne dran ist, so ein tropisches Klima aufweist. Und vermutlich eignen sich auch genau solche Vorstellungen als psychologischer Unterbau für die Annahme, es könnte tatsächlich Leben auf der Venus geben. Und nun gab es im Jahr 2020 einen großen Rummel um eine Meldung, die auf nahezu allen öffentlichkeitswirksamen Kanälen verbreitet wurde. Es hieß, es könnte Leben auf der Venus geben. Und selbst die öffentlich-rechtlichen Sender stimmten in diesen Chor ein, obwohl sie sich selbst gern attestieren, Qualitätsmedien zu sein. Sie verbreiteten mit großer Euphorie diese sensationelle Nachricht. Es gab sogar Extrasendungen, wo näher erläutert wurde, warum es durchaus möglich ist, dass es auf der Venus Leben gibt. Das zum Beispiel stand auf stern.de: Hinweise auf Leben in der Venusatmosphäre versetzen Forschern einen Schock. Und das hier ist ein Beispiel von der Internetseite wetteronline.de. Dort war ein Video verfügbar, und in diesem Video hieß es: Gibt es Leben auf unserem Nachbarplaneten Venus? Sollte sich die Entdeckung mikrobiellen Lebens auf unserem Nachbarplaneten bestätigen, würde dies unser bisheriges Bild des Kosmos in seinen Grundfesten erschüttern. Die Entstehung von Leben wäre dann keine von einer schier unglaublichen Kette außergewöhnlicher Zufälle abhängige Ausnahme mehr, sondern der Regelfall. Und beachtlich in dieser Aussage ist, mit welcher Selbstverständlichkeit die Entstehung von Leben aus toter Materie durch chemische Reaktionen vorausgesetzt wird. Es geht hier gedanklich sogar in die Richtung, dass ein solcher Vorgang sogar die Regel sein könnte. Aber den Vogel abgeschossen hat eindeutig die Astrophysikerin Susanna Randall. Sie sagte im Zusammenhang mit der Meldung in einem ZDF-Video: Auf der Venus könnte es über 3 Milliarden Jahre lang lebensfreundliche Bedingungen gegeben haben. Und dann fügte sie noch hinzu: Ich bin schon gespannt, wie die Venusianerinnen so drauf sind. Bei dieser Begeisterung ist allerdings zu beachten, dass die Venus ein reiner Gesteinsplanet ohne Wasservorkommen ist. Dass dort auch noch Temperaturen von ca. 400 Grad Celsius nicht selten sind. Und dass die Wolken zu 90% aus Schwefelsäure bestehen. Daher gab es auch eigentlich keinerlei Vermutungen darüber, was für Organismen das tatsächlich sein könnten. Sollte es tatsächlich Organismen geben, die unter diesen Bedingungen überleben können, dann dürften sie mehr als unverwüstlich sein. Doch was war eigentlich der Auslöser für diesen entfesselten Sturm der Fantasie und Begeisterung? Gab es wirklich nachgewiesene Mikroorganismen oder sind wirklich Venusianerinnen gesichtet worden? Der Auslöser war ein Artikel in der Nature Astronomy mit dem Titel "Phosphine Gas in the Cloud Decks of Venus". Also dort wurde gemeldet, dass man Hinweise darauf hat, dass dieses Molekül nachgewiesen wurde in den Wolken der Venus. Phosphin ist auf der Erde nur bekannt als Produkt von Mikroorganismen oder der chemischen Synthese in Laboratorien. Es ist kein Gas, das einfach so irgendwo in der Geosphäre entsteht. Und das ist der Grund, weswegen man dann meinte, ja, es könnte auch durchaus der Nachweis dafür sein, dass es auf der Venus irgendwie Leben gibt. Allerdings handelte es sich bei diesem Nachweis nicht etwa darum, dass man tatsächlich Phosphin, also das Molekül selbst, chemisch nachgewiesen hätte. Es war also kein direkter Nachweis, sondern das, was man nachgewiesen hatte, war ein Absorptionssignal. Also man hat eine Absorptionslinie detektiert mit hochempfindlichen Teleskopen. Es handelte sich also um einen indirekten Nachweis von Phosphin. Die Wissenschaftler waren daher auch weit vorsichtiger in ihren Schlussfolgerungen als die Presse. Sie schlossen aber nicht aus, dass es prinzipiell ein Hinweis auf Leben in der Venusatmosphäre sein könnte. Und die Erklärung dazu ist, dass eben, wenn Strahlung in die Atmosphäre gelangt, wird elektromagnetische Strahlung bestimmte Wellenlängen absorbiert. Und in manchen Fällen kann der Nachweis der Absorption bestimmter Wellenlängen ein spezifischer Hinweis auf das Vorhandensein einer bestimmten Molekülsorte sein. Problematisch ist es dann vor allem aber, wenn es ähnliche Linien bei anderen Molekülen gibt, die auch in der Atmosphäre vorkommen können. Und genau das war auch das Problem bei dieser Arbeit. Es gab deswegen auch umgehend schwerwiegende Kritik an dieser Meldung. Solche Meldungen sind allerdings kaum in die Massenmedien gelangt. Also das heißt, diese kritischen Rückmeldungen zu der Arbeit. Eine Gruppe von Wissenschaftlern um Villanueva schrieb zum Beispiel No Phosphine in the Atmosphere of Venus. Also sie kritisierten vehement diese Arbeit und sie bezweifelten, dass das Absorption von Phosphin sauber, dass das Absorptionssignal von Phosphin sauber detektiert worden sei. Der Grund dafür ist, dass es in der Venusatmosphäre relativ viel Schwefeldioxid gibt. Und Schwefeldioxid gibt ein relativ ähnliches Absorptionssignal. Und es ist sehr schwer, diese beiden Absorptionslinien voneinander zu unterscheiden. Und damit weiß man an sich auch nicht wirklich, welches Gas jetzt diese Linie verursacht hat. Und eine andere Forschungsgruppe war diejenige um Thérèse Encrenas. Und sie hatten bereits früher versucht, Phosphin in der Venusatmosphäre nachzuweisen. Sie kannten sich also in der Sache durchaus aus und hinterfragten eben auch diese Arbeit, die vorhin angeführt worden ist. Und niemandem fällt es leicht, seine Behauptungen zurückzunehmen. Vor allem, wenn sie eine so breite Resonanz erfahren. Also das heißt, die Publikation in Nature, das ist schon etwas ganz Besonderes. Und dennoch sah sich eben die Gruppe, die diese Arbeit publiziert hat, über das Phosphin dazu veranlasst, einen weiteren Artikel zu veröffentlichen, in dem sie zugaben, dass es eben doch Fehler bei der Datenverarbeitung und der Dateninterpretation gab. Und im Unterschied zu der Arbeit davor bezeichneten sie ihre Ergebnisse bezüglich des Phosphins als vorläufig. Die Wissenschaftszeitschrift Nature selbst publizierte auch einen Kommentar zu der Debatte, wo die angebliche Entdeckung von Phosphin gegen Kritik tendenziell in Schutz genommen wurde. Also das ist hier die erneute Analyse, die eben Greaves und Kollegen vorgenommen haben. Und da mussten sie feststellen, dass sie zuvor doch einige Fehler gemacht hatten. Eine andere Meldung, die in den vergangenen Jahren auch die Runde gemacht hatte, bezog sich auf angebliche Proteine in Meteoritengestein. Es handelt sich dabei insbesondere um einen Meteoriten mit der Bezeichnung Agfer 086, der vor 30 Jahren in Algerien gefunden worden ist. Die Forscher um Julie McGeoch, die ich ja vorhin schon zitiert habe, stellten aus den Daten ein Modell für das Molekül auf. Es sieht so aus, dieses Molekül. Und das Molekül wurde aber ebenfalls nicht in dieser Form wirklich nachgewiesen, sondern es handelt sich auch hier um eine komplexe Dateninterpretation. Und als Chemiker, wenn man sich dieses Molekül anschaut, dann merkt man eigentlich relativ schnell, dass dieses Molekül für Leben wohl kaum Relevanz haben kann. Also solche Moleküle kommen in Lebewesen nicht vor. Dieses Polypeptid, also das besteht aus zwei Aminosäuren, das kommt so in dieser Form in Lebewesen nicht vor. Und besonders wichtig ist auch das Ende, oder sagen wir die Enden dieses Peptids. Dort kommen nämlich Lithium-Ionen vor und auch noch Eisen-Ionen. Und das ist schon ziemlich seltsames Molekül und für Lebewesen eigentlich unbekannt. Andere Meldungen zu Hinweisen auf Leben auf anderen Planeten sind mir bisher nicht untergekommen. Und die Frage, die sich hier eher stellt, ist, ob wir mit der Entdeckung von Leben im Universum überhaupt rechnen können. Hier sind nur mal einige Parameter angeführt, die wichtig sind dafür, dass das Leben zumindest auf unserem Planeten existieren kann. Ja, das ist der richtige Abstand also zwischen der Erde und der Sonne, sodass die Temperatur stimmt. Es ist die richtige Strahlungsintensität der Sonne. Dann auch noch die Masse der Erde. Ja, wie vorhin gehört, wenn die Gravitationskraft zu groß ist, dann wäre es das Problem, dass wir einen Wasserplanet hätten. Dann muss es ein richtiges Verhältnis von Land und Wasser geben auf der Oberfläche des Planeten. Es bedarf einer richtigen Neigung der Erdachse. Die Masse des Mondes muss auch passen, weil es sonst eventuell die Umlaufbahn oder andere Parameter durcheinander bringen kann. Es bedarf eines ausreichend starken Magnetfelds des Planeten, damit die Sonnenwinde abgewehrt werden und die Atmosphärenzusammensetzung stimmen. Also die richtige Mischung vor allem aus Stickstoff und Sauerstoff. Zu wenig Stickstoff wäre auch gefährlich, weil zum Beispiel es bei zu viel Sauerstoff viele Explosionen und Brände gäbe, weil Sauerstoff dann eben zu reaktiv ist. Und so sehen wir eben, dass das Leben ja nicht nur bestimmter physikalischer Parameter bedarf, die stimmen müssen, sondern wenn man das Leben selbst betrachtet, stellt man fest, dass die Komplexität des Lebens gewaltig ist. Hier sind einige Eigenschaften angeführt, die für Leben eben typisch ist und man kennt Leben nicht in einer einfacheren Form. Leben besitzt eine Abgrenzung. Also bei Bakterien ist es eben die äußere Membran, bei uns ist es die Haut. Und das bedingt eben, dass es eine selektive Aufnahme bestimmter Stoffe geben muss und eine selektive Ausscheidung. Und der Organismus muss unterscheiden können, was Gifte sind und was nützliche Stoffe sind. Leben muss sich selbst reparieren können. Das heißt, es muss im Leben einen Ist- und Sollwertabgleich geben. Das ist eine durchaus anspruchsvolle Aufgabe für ein System. Leben verfügt über einen Stoffwechsel. Das bedeutet also, dass es innerhalb des Organismus räumlich und zeitlich ziemlich genau getaktete chemische Reaktionen gibt. Leben kann sich reproduzieren. Auch das sind ziemlich anspruchsvolle biochemische Vorgänge. Wie so etwas von selbst entstanden sein soll, ist bisher völlig unklar. Leben beinhaltet auch Information. Die Information liegt auf der DNA vor, wird übertragen auf die RNA und dann auf das Protein. Hier braucht es also Kodierung und Interpretation. Das kennen wir Menschen bisher ausschließlich als eine Folge intelligenten Denkens und Handelns. Lebewesen besitzen die Fähigkeit der Wahrnehmung. Es braucht also ein effizientes Signal innerhalb des Lebewesens, das äußere Reize weiterleiten kann. Lebewesen besitzen auch die Fähigkeit der Anpassung und hier braucht es eben ein Erbgut, das verschiedene Programme abspielen kann, damit das Lebewesen sich schnell auf wechselnde Bedingungen einstellen kann. Und diese Eigenschaften braucht das Leben alle. Und einfacher erkennen wir das nicht von Lebewesen. Forscher haben sich auch Gedanken gemacht zu Minimalzellen. Eine Minimalzelle weist etwa 300 Gene auf, zumindest nach aktuellem Forschungsstand, circa 200 Proteine, eine ganze Reihe an kleinen Biomolekülen. Und diese Moleküle sind allesamt spezifisch in Struktur und Funktion. Und es handelt sich hier um eine extrem genaue Feinabstimmung der Komponenten. Also das lässt schon mal überhaupt in Frage stellen, ob es zu erwarten ist, dass wir Lebewesen auf anderen Planeten vorfinden. Und ich bin ja auch immer wieder froh, wenn ich, sobald ich mal unter die Haube meines Autos schaue, dass es Automechaniker gibt. Denn ich komme mit der Komplexität des Motors nicht wirklich gut zurecht. Erst recht bei modernen Autos, da ist das alles noch viel schwieriger. Aber wenn man sich zum Beispiel das hier anguckt, dann ist ein Automotor dagegen ein Kinderspielzeug. Es handelt sich hier um den Motor des Lebens, den Photosyntheseapparat. Ohne Photosynthese wäre Leben auf der Erde undenkbar. Der Photosyntheseapparat beinhaltet lichtgetriebene Elektronenpumpen, die eine Effizienz der Energieübertragung vom Lichtteilchen auf das Elektron von 90 bis 100% aufweisen. Hier ist auch die Technik der Rekuperation verwirklicht. Also Rekuperation bedeutet, dass hier eben energiesparsame Vorgänge gegeben sind. In Komplex 3 ist das vorhanden. Und schließlich gibt es auch eine Turbine, die von einem Konzentrationsgefälle angetrieben wird. Wir haben auf der einen Seite eine hohe Protonenkonzentration, auf der anderen Seite eine niedrige. Und das bringt es mit sich, dass hier eben ein Strom fließt und dieser Strom treibt die ATP-Synthase an, die Turbine. Und die ATP-Synthase erzeugt die Energiewährung, nämlich das ATP. Wie soll etwas von selbst entstehen? Eine solche Annahme ist völlig absurd. Und wenn es auf der Erde nicht entsteht, warum sollte es woanders leichter entstehen können? Und ja, damit kämen wir also zu einer weiteren wichtigen Frage, nämlich, was könnte der tatsächliche Grund sein, dass die Suche nach außerirdischem Leben gerade in der letzten Zeit immer massiver vorangetrieben wird? Ich möchte hier im Wesentlichen drei Gründe nennen, die mir bei meinen Recherchen aufgefallen sind. Zum einen wurde parallel zu den Hypothesen aus der Wissenschaft in der breiten Öffentlichkeit in Form von Filmen und Literatur auf solche Gedankengänge aufmerksam gemacht. Und es sieht mittlerweile immer mehr danach aus, dass der Übergang zwischen Science und Science Fiction zunehmend fließend wird. Albrecht Ehrmann trifft mit seiner Einschätzung hier den Nagel auf den Kopf. In einem Artikel in der Studium Integrale schreibt er, nachdem schon jahrzehntelang Filme durch unsere Kinos und Wohnzimmer flimmern, in denen Menschen Außerirdischen begegnen, ist die Sehnsucht groß, diese Pseudo-Erfahrung von der Wissenschaft bestätigt zu bekommen. Evolutionsbefürworter würden es als Bestätigung auffassen, dass die Evolution auch woanders funktionierte. Wir sehen hier also, dass eben der Zusammenhang zur Evolutionslehre hergestellt wird und dass es hier vor allem die Erwartung ist, die Evolutionslehre bestätigt zu bekommen, dass es ein wesentlicher Antrieb ist, diese Forschung voranzutreiben. Aber auch ein anderer Anlass, diese Forschung zu betreiben, ist das Interesse an technischem Fortschritt und die tatsächliche Neugier, ob es außerhalb der Erde intelligente Lebewesen geben könnte. Hier im Hintergrund sehen wir das Very Large Array in New Mexico, was als das Arbeitspferd der Astronomie in den Vereinigten Staaten bezeichnet wird. Es ist übrigens privat finanziert und im Jahr 2007 wurde das Allen Telescope Array, ein SETI-Observatorium in Kalifornien, eingeweiht. Es ist übrigens mit etwa 11,5 Millionen Dollar von Microsoft Mitbegründer Paul Allen in Gang gesetzt worden. Auch der russische Milliardär Juri Milner, der von sich sagt, eine ganz besondere Verbindung zum All zu haben, investierte viel in die Suche nach außerirdischer Intelligenz. Also wir sehen hier, solche Aussagen findet man in diesem Zusammenhang vor. Der Technologieboom um die Jahrhundertwende brachte einen weiteren Aufschwung. Frisch gebackene Milliardäre mit einer Vorliebe für den Weltraum. Und worin besteht nun die Suche nach sogenannten Technosignaturen? Zum einen Signale geringer Frequenzbreite und zum anderen kurze Licht- und Laserpulse. Man hofft also, künftig auch so etwas wie Radarstrahlen, Licht von Städten ferner Planeten detektieren zu können, Wärmestrahlung bzw. Spuren einer Industrie in der Atmosphäre. Allerdings muss man dazu sagen, dass eben SETI-Forscher durchaus negative Resultate gewohnt sind, aber sie mühen sich mehr denn je, diese Lage zu ändern. Bisher ist allerdings nicht sehr viel dabei herausgekommen. Aber die Motivation ist natürlich da, wie es zum Beispiel eben der Milliardär Juri Milner sagt. Es ist eine der existenziellsten Fragen in unserem Universum. Allein das Wissen, dass wir nicht allein sind, kann uns hier auf der Erde zusammenbringen. Also da erhofft man sich auch eben über den technischen Fortschritt hinaus einiges von dieser Forschung. Und darüber hinaus hoffen einige auch Utopien verwirklichen zu können. So arbeiten zum Beispiel einige Forscher daran, tatsächlich die Kolonisation ferner Planeten vorzubereiten und eben der dazu gehörigen Ausstattung. Die zwei irischen Forscher Slater und Smith haben hier einen interessanten Artikel verfasst. Dort heißt es: Sind wir als eine Rasse intelligenter Lebewesen angesichts der brutzelnden Zukunft nicht etwa moralisch verpflichtet, die Erhaltung unserer Rasse zu planen? Also hier wird vorausgesetzt, dass unser Planet bzw. unsere Zivilisation in der Hitzekatastrophe endet. Und damit wird eine gewisse moralische Verpflichtung aufgebaut, doch diese Forschung zu fördern, damit man darauf vorbereitet ist und eventuell fliehen kann auf einen anderen Planeten. Und diese Forscher sind sich sicher, dass eben die Forschung es uns ermöglichen wird, solche Planeten auch tatsächlich zu kolonisieren. Es heißt nämlich weiter in diesem Artikel, die Anwendung von Technologien des 21. Jahrhunderts zum Design und zur Entwicklung eines hypothetischen außerirdischen Kolonisationsprogramms, der ultimative globale Rettungsplan. Und sie sind sich eben sicher, dass sie auch synthetische Mikroben entwickeln können, die uns dabei unterstützen. Das heißt, jedes Raumschiff wäre theoretisch in der Lage, praktisch jede synthetische Mikrobe zu entwickeln, zu bauen und freizusetzen, sodass praktisch jede Umgebung besiedelt werden kann. Und dann erwarten sie, dass die Evolution uns vor allem hier weiterhilft. Nämlich, dass das Habitat, also dieses neue Habitat, durch Evolution vorbereitet werden kann. Sie schreiben, wenn man die Evolution nicht behindert, sollte sie schließlich zu einer ökologischen Vielfalt führen, die derjenigen ähnelt, die wir heute auf der Erde genießen. Mit dem von uns vorgeschlagenen Modell gehen wir jedoch davon aus, dass es möglich sein könnte, den Terraforming-Prozess durch intelligentes Design deutlich zu beschleunigen. Also, Sie sehen natürlich auch, dass Evolution halt ein bisschen schleppend vonstatten geht und lassen hier dann doch ein bisschen Intelligent Design zu, damit man das Ganze etwas schneller haben kann. Ja. Also, solche Ideen würde man normalerweise von einem Science-Fiction-Roman erwarten, aber man begegnet ihnen mittlerweile auch eben in Artikeln anerkannter wissenschaftlicher Zeitschriften. Ich möchte nun zusammenfassen, es ist inzwischen so, dass die Astrobiologie sich eben von einer Spekulation zu einer etablierten Disziplin mit wissenschaftlichem Anspruch entwickelt hat. Die Astrobiologie fokussiert sich auf Biosignaturen und Technosignaturen als Indizien außerirdischen Lebens. Und sie hat bisher allerdings keinerlei Hinweise auf außerirdisches Leben. Motiviert ist die Astrobiologie durch die Hoffnung, die Evolutionstheorie bestätigen zu können, durch das Bemühen um technischen Fortschritt und die Neugier und auch durch Utopien. Allerdings ist es so, dass die Menschen ja auch dadurch Gelegenheit bekommen, einiges zu lernen. Menschen haben eben die Chance, das ist jetzt meine Interpretation der Dinge, Menschen haben die Chance, durch viele weitere frustrierende Erfahrungen zu verstehen, dass das Leben geschaffen ist und nicht von selbst entsteht. Auch nicht auf anderen Planeten. Menschen haben auch die Chance zu verstehen, dass Gott uns Grenzen bestimmt hat und dass der Mensch für ein Leben auf der Erde geschaffen ist. Im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 28 heißt es, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Da ist nicht die Rede davon, dass wir das Universum füllen sollen. Also das Leben soll sich auf der Erde abspielen. Wir haben hier auf der Erde eine Heilsgeschichte, die einen Anfang genommen hat, wo Gott den Anfang gesetzt hat. Und Gott hat uns auch aufgezeigt, wie die Heilsgeschichte enden wird. Und die wird auch auf der Erde enden. Und Menschen bestätigen mit ihrem Verhalten durchaus, dass Gott sie so geschaffen hat, dass sie eine andere Intelligenz suchen. Nämlich Gott selbst. In Apostelgeschichte 17 finden wir folgende Passage. Und er hat aus einem Blut jedes Volk der Menschheit gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen sollen und hat im Voraus verordnete Zeiten für die Grenzen ihres Wohnens bestimmt, damit sie den Herrn suchen sollen, ob sie ihn wohl umhertastend wahrnehmen und finden möchten. Und doch ist er ja jedem Einzelnen von uns nicht ferne. Ja, und hiermit möchte ich schließen. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit und freue mich natürlich auch auf Fragen.